Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Dieser Klassiker, ich kaufe mir einen Führungsspieler ein, vergiss es. Ein Führungsspieler ist irgendwann da und wird einer, weil es in ihm drin ist. Ich glaube, das ist eine der ganz wenigen Sachen, die du nicht lernen kannst. So leading by example, das funktioniert. Aber richtig true leadership, und die ist auch nicht immer angenehm. Das können echte Arschlöcher sein. Die können dir richtig wehtun. Also auch der eigenen Truppe und auch dem eigenen Trainer.
Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Happy Länderspielpause euch allen. Wir hoffen, es geht euch gut. In dieser normalerweise für uns eher arbeitsärmeren Zeit, das hier ist die Ausnahme. Herzlich willkommen zu Kicker Meets the Zone, dem Länderspielpausen-Spezial mit Alex Schlüter und
Benjamin Zander. Man muss auch mal was zurückgeben. Schönen guten Tag. Happy Länderspielpause. Habe ich noch nie gehört, diese Formulierung.
Wirst du auch nie wieder hören.
Das stimmt. Gott sei Dank werde ich das nie wieder hören. Wobei, das ist ja auch gar nicht so richtig unser Thema heute, ne?
Das stimmt. Wir haben euch ja schon angekündigt, wir haben uns für diese Pause, um euch so ein bisschen Futter zu geben, einen besonderen Gast eingeladen. Wir werden mit Sven Mislintat sprechen. Wir haben in den vergangenen Wochen, ich glaube, ein-, zweimal häufiger betont, dass Stuttgart uns beide begeistert. Weniger als Stadt, als Mannschaft, die da in der ersten Bundesliga als Aufsteiger
wie du es wieder
einen
schaffst,
anderen Fußball
dir direkt, also du lobst eigentlich den VfB und alle VfB-Fans zu Hause denken sich, ah super, den schön. Und dann nur durch diesen Zwischensatz machst du es dir wieder kaputt. Ja.
Zu Beginn des Satzes wollte ich richtig schön positiv über den VfB Stuttgart reden und dann und rutscht mir wieder raus, was ich bei meinem letzten Besuch in Stuttgart erlebt habe, nämlich vor allen Dingen Baustelle. Aber es wird ja bald wieder richtig schön in Stuttgart sein, oder? Jetzt hört auf mit euren, ich merke doch jetzt schon, dass ihr den ein oder anderen Brief an mich verfasst, in dem ihr mich durchbeleidigt. Lasst es, war nur ein Spaß. Stuttgart ist toll, vor allen Dingen als Bundesligamannschaft. Und wir wollen jetzt also mit dem Mann sprechen, der die Fäden zieht seit 2019 beim VfB, der diesen besonderen Kader zusammengestellt hat. Warum besonders? Weil diese Mannschaft halt anderen Fußball spielt als andere Mannschaften, die in die Bundesliga aufsteigen. Klar ist der VfB auch eine besondere Mannschaft mit besonderer Tradition, aber es gehört eben auch was dazu, die Mannschaft so zusammenzustellen. Und was ist das jetzt für ein Kerl, mit dem wir da gleich sprechen, Benni?
Lass uns ein paar Hardfacts vielleicht einfach den Hörer mit an die Hand geben. Ne? 48 Jahre alt, gebürtiger Dortmunder und ein hochinteressanter Werdegang, den der Kerl hinter sich hat, bis er dann jetzt eben Sportdirektor beim VfB geworden ist. Er hat begonnen als Spielanalyst bei Borussia Dortmund, unter anderem auch mal für den DFB, ein bisschen als Spielanalyst, dann aber vor allem eben der Werdegang bei Borussia Dortmund. Vom Scout zum Chefscout, das in wirklich noch sehr jungen Jahren, dann ab Anfang 2017 Direktor Profifußball und Scouting beim BVB. Dann ging es im Dezember 2017 in die Premier League zum FC Arsenal, damals noch mit einem gewissen Arsène Wenger. Und 2019 im April dann, du hast es schon erwähnt, eben als Sportdirektor zum VfB Stuttgart. Also der hat eine sehr schnelle, sehr interessante Entwicklung in diesem Profizirkus genommen und hat sich eine Reputation erarbeitet. Ich habe auch mittlerweile ein paar Bücher gelesen, wo eben auch ja so über seine Arbeitsweise als sehr datengetriebener Mensch gesprochen wurde, als einfach ein sehr, sehr guter Macher, Manager, Kaderplaner. So kann man es, glaube ich, sagen, ne?
Ja, und natürlich immer mit einem besonderen Blick für junge Talente. Hat Aubameyang entdeckt, hat Dembélé, hat Kagawa zu Dortmund gebracht, hat jetzt einen tollen Kader zusammengestellt. So verdient man sich dann übrigens den Spitznamen Diamantenauge. Damit könnte er bei James Bond spielen. Stattdessen aber hört ihr ihn jetzt bei Kicker Meets the Zone.
Wir haben in dieser Saison schon einige Male, auch immer mal wieder durchaus ausführlich, über den VfB Stuttgart gesprochen. Wir haben versucht herauszufinden, was diese Mannschaft in diesem Jahr so besonders macht. Haben da einige Punkte herausgearbeitet und die überprüfen wir jetzt einfach mit dem Mann, der diese Mannschaft gebaut hat. Wir freuen uns sehr, dass sich in der Länderspielpause Sven Mislintat ein bisschen Zeit für uns nimmt und sagen, schöne Grüße und hallo.
Hallo zusammen, freut mich sehr.
Ja, Sven, die Länderspielpause ist ja auch mal so ein Punkt, gibt ja gerade vor allem in der Rückrunde nicht viele, wo man vielleicht auch mal ein bisschen durchatmen kann, mal gucken kann, was ist eigentlich jetzt Bestandsaufnahme. 26 Spieltage durch, ihr seid ein Aufsteiger und steht 4 Punkte hinter Europa. Wahrscheinlich definiert man zumindest für sich innerlich vor einer Saison, könnte ich mir vorstellen, Best Case, Worst Case. Ist das bislang die Best Case-Variante der Stuttgarter Saison?
Ja, eine sehr zufriedenstellende. Best Case ist immer, wenn du wirklich das Maximale aus deinen Punkten machst oder aus den möglichen Punkten machst. Das haben wir nicht immer hinbekommen. Das dürfen wir kritisch äußern, aber ist nicht ungewöhnlich für eine für die jüngste Mannschaft, ja, die im Prinzip erste Bundesliga spielt diese Saison, ich glaube, die zweitjüngste in Top 5 Ligen Europas ist, dann ist ganz klar, dass du nicht immer das bekommst, was du vielleicht vom gesamten Spielverlauf verdienst. Aber hättet ihr mir vor der Saison gesagt, wir stehen zu diesem Zeitpunkt da, wo wir stehen, 4 Punkte auf 40 Punkte, hätte ich unterschrieben, definitiv.
Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet. Junge Mannschaft, ihr seid eine besondere Mannschaft. Ich habe jetzt von mehreren Trainern, die gegen euch gespielt haben, den Satz gehört, das ist kein normaler Aufsteiger. Und habe mich gefragt, wann habt ihr dieses aktuelle Modell VfB Stuttgart für euch beschlossen? Gab es einen Zeitpunkt, an dem ihr euch hingesetzt habt und gesagt habt, wir gehen diesen Weg, junge Mannschaft, spielerisch im Fokus? Oder ist sowas ein schleichender Prozess?
Nee, das war schon von Beginn an die Idee. Ich glaube nicht, dass man das so langsam einführen kann. Ich glaube, wir hatten in den ersten Gesprächen mit dem Thomas Hitzelsberger, die ja schon im März 2019 stattgefunden haben, haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie kann denn der VfB Stuttgart eigentlich aussehen? Was zeichnet eigentlich aus? Und dann ist es eigentlich recht einfach, in der Historie zu finden, was den VfB wieder nicht in aller Munde, aber was ihm eine Identität wiedergeben kann, die er früher mal hatte. Und das sind eben junge, wilde, magisches Dreieck. Und das sind so zwei Perioden. Ich möchte jetzt nicht die alten Säcke vergessen, um unseren Teammanager Günther Schäfer zum Beispiel, die natürlich auch mit einer brutalen Mentalität und Herz gespielt haben und auch Meister geworden sind. Hast du in der eigenen Historie Perioden gehabt, an denen du dich super orientieren konntest. Und jung, wild passt zu uns. Das ist eh etwas für Clubs, die aus wenig viel machen müssen. Meines Erachtens eigentlich der einzig gangbare Weg. Fast ja bis zu allen Clubs, die auch selbst Zweiter, Dritter werden, Borussia Dortmund, die immer wieder junge Talente dazu addieren. Aber auch RB Leipzig, die natürlich genauso angefangen haben, sehr, sehr junge Spieler zu integrieren und die jetzt nach 3, 4, 5 Jahren, wo sie die Mannschaft zusammenhalten können, eben tatsächlich auch um Titel spielen können. Und das war einfach und das war von Beginn an der angedachte Weg.
Und das ist dann auch dein Weg, deine Philosophie, sage ich mal, dass Fußball vor allem eher gespielt wird als gearbeitet, natürlich auch gearbeitet, aber vor allem dann eben auch mal gespielt? Oder ist das jetzt auch was spezifisch Angepasstes auf die Umstände, die du da in Stuttgart vorgefunden hast? Und das könnte bei einem anderen Verein auch ganz anders aussehen.
Ja, es kommt ja immer darauf an, erstmal, was sind die Ressourcen, was ist ein bisschen Historie? Das finde ich schon wichtig. Also Clubs haben die Identität, gerade so traditionsreiche wie wir. Dann gab es hoffentlich erfolgreiche Phasen. Und dann gibt es natürlich auch eine Weltstandsanalyse. Also was sind erfolgreiche Mannschaften? Wie können die bestehen? Wie können die erfolgreich sein? Was zeichnet die aus? Welche Modelle haben langfristig mehr Erfolg? Und da ist ganz klar, dass du auch Fußball spielen, also Betonung liegt auf spielen können solltest und nicht nur arbeiten und nicht nur böse formulierten Bus parken, nur defensiv spielen. Catenaccio war mal erfolgreich, aber ist in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr. Du kannst bis zum bestimmten Grad Ziele erreichen, aber eben nicht dich permanent weiterentwickeln. Und das ist das, was wir schon von Beginn an im Kopf gehabt haben, weil du natürlich auch eine Region vorfindest, ein Potenzial in diesem Club siehst. Ich habe ja nie die Downside gesehen. Also was kann eigentlich passieren, wenn wir nicht aufsteigen? Was kann eigentlich passieren, wenn du hier nicht erfolgreich bist, sondern immer die Möglichkeiten gesehen in diesem Club? Und da ist es schon wichtig, dass man auch eine Art und Weise auf den Platz bringt. Schöner spielen ist angenehmer als nur destruktiv spielen. Und B, aber auch genau das, was auch Stuttgart auszeichnet, ist nämlich auch eine Arbeiterstadt. Es sind viele, viele große Betriebe, die viele arbeitende Menschen in frühen 50er, 60er Jahren in die Stadt gezogen haben, auch aus dem Ausland. Also auch diese Mentalität muss sich wiederfinden in unserer Spielart, also mit 100, 110% auf Platz zu stehen. Und das kriegen wir zurzeit gut hin. Und das ist etwas, wo wir auch immer wieder darauf hinweisen und dran arbeiten.
Aber ein gewisses Risiko ist ja schon dabei. Ihr habt ja entsprechend dann 2019 hin schon in der Zweitliga-Zeit an genau dieser Art Fußball zu spielen gefeilt. Gerade jetzt in der ersten Liga, und das war logischerweise ja euer Plan, gibt es eben eine Menge Aufsteiger, die anderen Fußball spielen, gibt es eine ganze Menge andere Fußballmannschaften, müssen nicht mal nur Aufsteiger sein, die das anders machen. Ich meine, wenn wir nach Bremen gucken, da haben wir ein ganz anderes Modell, nämlich so ein bisschen den Schritt zurück von Florian Kohfeldt. Wir lassen das mit dem Spielfreudigen erstmal so ein bisschen hinten anstehen und gucken, dass wir diese Saison die Klasse halten, indem wir vor allen Dingen gegen den Ball arbeiten und dann mal schauen, was wir eigentlich machen, wenn wir den Ball haben. Musstest du entsprechend Leute überzeugen? Mehr überzeugen als vielleicht von einem klassischen Weg als Aufsteiger, viel über Umschaltfußball und so zu machen, im Vergleich zu dem, was ihr dann gewählt habt, neben mich. Hey, wir gehen da raus und verpflichten eben auch Leute, die Bock haben, den Ball zu haben.
Ich glaube, dass das, das sind zwei, drei Fragen eigentlich in dem, was du gerade angesprochen hast. Also das erste ist, defensive Arbeit gegen den Ball gehört für uns genauso dazu. Ich glaube, man kann das auch ganz gut sehen. Wir haben nicht einen einzigen, außer hinten dran mit Momo Sissé, also einen absoluten Entwicklungsspieler, offensiven Spieler verpflichtet für die erste Bundesliga, sondern wir haben Dinos Mafropanos ausgeliehen. Wir haben Greg Kobel, Wataru Endo, Pascal Stenzel, die aber schon bei uns waren, fest verpflichtet. Wir haben Waldemar Anton dazugeholt und wir haben Nahiru Ahamada dazugeholt. Das sind alles defensiv denkende Spieler. So, das heißt, wir haben schon sehr, sehr genau verstanden, dass natürlich die Arbeit gegen den Ball für uns ganz wichtig ist, wie sie das auch in der zweiten Liga war. Und um eine defensive Stabilität reinzubekommen. Fußball, Ballbesitz, Fußball spielen zu können in bestimmten Spielen. B aber auch, und das tun wir halt auch, wir sind auch in der Lage, und ich glaube, eine der besseren Mannschaften in der Liga im Umschaltspiel. Also wir haben extremen Speed dazu addiert. Die Probleme, die wir hatten, waren eigentlich die in der zweiten Liga, weil zum einen sind wir den Weg gegangen, sehr entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten, die natürlich nicht jede Woche schon direkt ihre Qualität auf den Platz bringen, sondern es ist ein Prozess. Das ist das eine. Und das zweite ist, dadurch, dass wir auch schon so ausgerichtet haben, dass wir auch in der ersten Bundesliga für alle drei möglichen Spielszenarien, also ausgeglichenes Spiel, überlegene Spielart, aber auch unterlegene Spielart, also für alle Phasen des Spiels eigentlich vorbereitet sein mussten, da sind wir ein gewisses Risiko gegangen. Also, weil wenn du die zweite Liga anguckst, es ist ein komplett anderer Wettbewerb für den VfB Stuttgart als die erste Bundesliga. Das heißt, wir spielen fast nur gegen tiefliegende Formationen. Wir haben nur sehr enge Räume. Wir bekommen automatisch viel den Ball, brauchen aber absolute Unterschiedsspieler in engen Räumen, die man aber nicht einfach bezahlen kann. So, das heißt, die kaufst du jetzt nicht einfach dazu, sondern auch die musst du entwickeln und weiterbringen. Das ist diese absoluten Unterschiedsspieler, die spielen bei Bayern München, die spielen bei Borussia Dortmund, bei RB Leipzig, die können dir, oder auch bei Bayer Leverkusen, also bei den Topclubs irgendwie in der Bundesliga, die können dir jede Woche auch tiefliegende Formationen auflösen und enge Räume lösen und immer wieder Kreativität reinbringen, mit individueller Qualität Spielsituationen generieren, die eben Torgefahr heraufbeschwören. Das ist in der zweiten Liga brutaler Aufwand. Dieser Wettbewerb ist einer der brutalsten, ausgeglichensten und schwierigsten. Gerade für die großen Clubs wie ein HSV, auch dieses Jahr wieder, und die zwei Jahre davor, wie für uns im letzten Jahr oder für unsere Mitabsteiger Nürnberg und Hannover zum Beispiel, die nicht mal über einen Aufstieg nachdenken, Nürnberg sogar noch mit einem Auge nach unten gucken muss, auch dieses Jahr wieder. Da sieht man, wie schwer diese Liga ist. Und das war so ein bisschen diese Krux an der Sache. Wie bekomme ich eigentlich schon einen Spielstil hin, der Qualität in die Mannschaft, die in der ersten Liga ausreicht und in der zweiten Liga aber vielleicht nicht komplett dem entspricht, was du eigentlich brauchst, um aufzusteigen. Und das ist ja auch genau das Ergebnis, was wir letztes Jahr gesehen haben, waren aber auch völlig davon überzeugt, dass wenn wir es im ersten Jahr nicht schaffen, mit dieser Mannschaft dann auch die nötigen Entwicklungssprünge gemacht hätten, um im zweiten Jahr dann auch souveräner als im ersten Jahr aufzusteigen.
Man hört da schon raus, wenn man, das soll ja heute so ein bisschen unser Oberthema sein, wie plant man eigentlich so einen Kader, wie plant man so eine Mannschaft, wenn man diesen VfB Stuttgart planen muss, diese Mannschaft planen, ja auch darf, ist ja auch geil, so einen Job zu haben, ne? Da muss man auch sehr kreativ sein, ne? Also bestes Beispiel, wir haben ihn vor ein paar Wochen hier, genau wie Orel Mangala, über den grünen Klee gelobt. Wataru Endo, den holst du aus Belgien. Und der war mir jetzt kein Begriff, als ihr ihn dann geholt habt. Da bin ich mal ganz ehrlich. Und dann ist man ein paar Wochen in der Fußball-Bundesliga und ich erinnere mich, Christian Streich lobt den dermaßen über den grünen Klee und in den Himmel, dass du dir vielleicht sogar gedacht hast, Christian, jetzt mach mal Piano. Es ist zwar schön, dass du ihn lobst, aber wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Aber das ist, glaube ich, so eine typische Personalie, die eigentlich zeigt, wie kreativ du und dein Team sein musst bei einem Verein wie dem VfB Stuttgart, oder?
Ja, jetzt, also ich glaube, dass Vataro nicht nur im VfB Stuttgart gut getan hätte für das Geld, für das wir ihn verpflichtet haben, zumal ja das erste Jahr sogar eine Leihe war. Ja, also es ist, ich möchte das jetzt nicht nur für, also Kreativität ist immer dann gefragt, wissensbasiert zu arbeiten, ist immer dann gefragt, wenn eben Ressourcen nicht da sind. Und unsere Realität war nach dem Abstieg, das kostet dich erstmal 40 Millionen. Grundsätzlich nimmst du weniger ein. Ein bisschen kannst du was durch Gehaltsreduktion einsparen. Nun war es bei uns aber leider so, dass wir sehr, sehr viele verdiente Spieler hatten, die auch in der zweiten Liga auf extrem großen Gehältern saßen und sitzen, ja, oder gesessen haben. Das ist nicht deren Fehler, sondern das haben wir als Club so entschieden. So, und das ist dann mal eine Ausgangsposition, die hat dann eben dazu geführt, dass wir bis heute knapp 65 Millionen netto eingenommen haben, seitdem wir zusammenarbeiten hier beim VfB Stuttgart. Das ist eine andere Ausgangsposition als zum Beispiel RB Leipzig, die in der zweiten Liga massiv investieren konnten, aber trotzdem im ersten Jahr nicht aufgestiegen sind. Das heißt, wir haben mal unseren gesamten Defensivverbund verkauft. Wir haben einen Timo verkauft zu Eindhoven über 10 Millionen. Wir haben Özcan Kabak verkauft zu Schalke, Benji Pavard zu Bayern München. Das heißt, deine drei wichtigsten Defensivspieler, die gibst du erstmal ab. So, und da sind ja durchaus noch Spieler gewesen, die Özcan spielt bei Liverpool gerade. Benji hat 6 Titel gewonnen mit Bayern. Ist jetzt mal nicht das Schlechteste, was du da abgegeben hast an Qualität. Und jetzt warst du aber nicht in der Lage zu sagen, okay, jetzt hast du für die Jungs 35, ja, schon alleine fast knapp 60 eingenommen. Wir können jetzt mal ausgeben, wie wir wollen. Sondern du hast das genutzt, um keine Schulden zu machen. Im Gegenteil, wir haben in der zweiten Bundesliga das Rekordumsatz gemacht mit 10 Millionen Nettogewinn. Das gab es, glaube ich, für einen Zweitligisten noch nie, was wirtschaftlich wichtig war. Haben dann sogar noch einen Santi Ascasibar verkauft und das also im Winter danach und haben dieses Geld auch nicht zum Reinvestieren genommen. Und das zeigt so ein bisschen, was für Problematiken du lösen musst, wenn du Absteiger bist, wenn nicht klar in den Vereinen in den Vereinen, die absteigen, es Verträge gibt, die einen extremen Malus haben, also weniger verdient wird in der zweiten Liga oder vielleicht absolute Topverdiener gar keinen Vertrag für die zweite Liga haben, weil du sie nicht leisten kannst. Das ist halt einfach extrem schwierig. Und dann hatten wir noch das Problem, wir waren keine junge Mannschaft mehr. Also eigentlich mussten wir diesen kompletten Umbrauch mit weniger Geld versuchen hinzubekommen. Und das erfordert Kreativität, ja, aber das ist jetzt keine, die nur beim VfB Stuttgart gefragt ist, sondern am Ende ja bei fast allen, die absteigen. Jetzt zum Beispiel, sie sind noch nicht abgestiegen, aber wenn Schalke es ereilt, auch dort ein sehr, sehr schwieriger Umbruch vonstatten gehen muss. So, und dann konsolidierst du dich einigermaßen, dann hast du das gut hinbekommen, dann hast du sogar Reserven aufgebaut und dann kommt jetzt hier on top noch einmal Corona und haut dir noch 35 Millionen weniger aufs Konto als vorher irgendwie in normalen Kalkulationen errechnet. Und dann stehst du halt wieder da und investierst vor der Saison wieder nicht, sondern mit den Timo Werner Millionen haben wir eigentlich auch wieder dieses Jahr ein leichtes Plus von, ich müsste es nochmal nachher von 3-4 Millionen gemacht, bevor wir in diese Saison gegangen sind. Und das ist eigentlich schon fast unglaublich, dass wir jetzt da auf 8 stehen, um auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, dass wir das so gut hinbekommen haben.
Jetzt hast du wissensbasiert gesagt, als es dann um Neuverpflichtungen geht. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr mit reinnehmen. Wie sieht denn dieses Wissen aus? Also wie viele Daten spielen da eine Rolle? Wir haben zum Beispiel mit Jonas Bold mal gesprochen, der ja auch einen Scouting-Werdegang hinter sich hat. Gibt es da ein kleines Büchlein oder ist das viel zu oldschool für dich, um zum Beispiel so einen Endo in Belgien auf dem Schirm zu haben?
Nee, im Gegenteil. Also Daten sind ein wichtiges Thema. Ich glaube, das wissen ja auch viele. Also ich habe sehr, sehr früh versucht, eine Datenperspektive zu integrieren in Scouting, angesetzt auf den Standardstatistiken, also nicht mit den Standardstatistiken, wie sie ganz klassische Anbieter wie Opta oder früher die Empire geliefert haben, sondern habe immer schon sehr früh nach jemandem gesucht, der Modelle und Algorithmen da drauf setzt, um zu gucken, was können Daten mir denn noch mehr an qualitativen Aussagen liefern. Und das ist dann dazu gekommen, dass über Umwege, weil meine Clubs, in denen ich gearbeitet habe oder Borussia Dortmund das damals dann nicht wollte und auch derjenige, mit dem ich dort das zusammen entwickelt habe, nicht bei anderen Clubs untergekommen ist, ist dazu gekommen, dass wir eine eigene Company gegründet haben. Das war die Match Metrics, die auch heute existent ist, die in der ich nicht operativ tätig bin, aber natürlich die Software nutzen kann und natürlich mein Input da reingegangen ist, aber auch der Input der Entwickler. Und das ist neben dem klassischen Rausfahren, live gucken, neben der qualitativen Videoanalyse, dem persönlichen Gespräch, auch mit mehreren Menschen auf den gleichen Spieler zu gucken, in sogenannten Kreuzsichtungen, ist es eine ganz, ganz wichtige Perspektive geworden. Und ich sage es ganz einfach, man wäre nicht smart, wenn man die heute nicht benutzen würde. Und es ist auch so, dass gerade in Abteilungen, die sehr klein sind, wie das VfB Stuttgarts, ist natürlich im Verhältnis zu anderen Clubs wahnsinnig klein und hat nur wenig limitierte Ressourcen, als Absteiger noch mal weniger. Trotzdem natürlich diese Erwartungshaltung eines Großclubs, den der VfB Stuttgart eben auf der anderen Seite auch ist. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine geringe Erwartungshaltung hätten, im Gegenteil eine sehr, sehr große. Hilft das unheimlich. Und das ist so der klassische Kampf. Wenn du keine Ressourcen hast, dann musst du echt den sehr, sehr smarte, sehr, sehr clevere Entscheidungen treffen und da können Daten helfen. Das heißt aber nicht, dass sie die eierlegende Wollmilchsau darstellen, sondern es ist ganz klar so, dass es hilft mir, Namen zu generieren. Es hilft mir aber auch, Namen, die ich zum Beispiel im Laufscouting oder in Videosichtungen generiert habe, zu überprüfen, sodass sich eine Diskussion aus allen Perspektiven ergibt und dann wird das Bild sehr, sehr rund über Spieler. Und dann kann es halt sein, dass zum Beispiel Sascha Kalajdzic ist mir das erste Mal in Daten aufgefallen. Ich habe nach einem Typus für die zweite Bundesliga gesucht, der Sebastian Haller ähnelte. Ja? Und es war so, dass Sascha sehr, sehr ähnliches Profil hatte mit auch extrem guten Werten. Also mit Sebastian vor allem verglichen in Utrecht. Er hat in Utrecht gespielt und da hat er fast ein ähnliches Datenprofil gehabt in einer etwas leichteren Liga als der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga und fand es wahnsinnig interessant, zumal noch beim kleineren Wiener Club mit Admira Wacker, wo eben auch eine Möglichkeit da ist, jetzt nicht für 5 Millionen einkaufen zu können, sondern eben für das, was wir getan haben, für 1,75 plus Boni. Und dann findet aber der klassische Prozess statt, also Spiele gucken ohne Hände, alles, was du finden kannst im System. Sascha hat es mir erzählt, ihn auch treffen, im persönlichen Gespräch zu fühlen, was ist das für ein Kerl, wie geht's dem, passt er in die Truppe, hat er eine geile Mentalität, ist er hungrig? Und wenn du dann noch Saschas Geschichte verstehst, dass er ja ein paar Jahre vorher, also 2, 3 Jahre vorher noch fünfte Liga gespielt hat, also ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial über professionelles Training auch noch stattfindet, dann hat das sehr, sehr schnell ein rundes Bild gegeben, das aus Daten entstanden ist, also der Name ist aus Daten entstanden, aber am Ende ist es immer eine 360-Grad-Analyse aus den genannten Perspektiven und Themenbereichen.
Diese Daten weitergeführt sehen dann, nehmen wir ruhig das Beispiel Sascha Kalajdzic, wie aus? Also ist klar, er ist ein Zielspieler bei hohen Bällen. Ich habe selber bei Opta gearbeitet, dass der dann wahrscheinlich eine relativ hohe Anzahl an Kopfballduellen hat und da wahrscheinlich prozentual viele gewonnen hat. Das hätte sogar ich dir noch raussuchen können. Aber schaust du dann tiefer mit den Daten, die du zur Verfügung hast, was führt der für Kopfballduelle, wo legt der Bälle ab oder so? Oder hört da dann irgendwann auch die beste Datenmaschine auf?
Nein, also das ist, also im Gegenteil, die setzt da erst an, was du gerade beschreibst. Also die setzt auf dem Opta-Datum oder Y-Scout oder welchem Datum auch immer an und veredelt das. Zum Beispiel können wir sehr, sehr klar feststellen, wer am meisten Torgefahr generiert durch Pässe. Also durch alles, was einen Ball nach vorne bringt, in torgefährliche Räume bringt. Okay? Und da fällt Sascha auf, auch. Also nicht, der ist ja nicht der klassische Spieler, der Ball annimmt und in Höhenräumen Ball festmachen kann, was übrigens Reception-Wert wäre das bei uns, darstellen würde. Also wo, je torgefährlicher der Raum ist, wo er eine Kugel festmacht, desto besser. Also nicht nur, er hat 5 Bälle festgemacht, sondern je häufiger der im 16er die festmacht, desto besser ist das natürlich. So, klassische Beispiel bei Pass ist, Innenverteidiger spielen 10-mal hin und her, okay, sind 10 erfolgreiche Pässe. Mats Hummels früher war ein gutes Beispiel, hatte 70% Passrate, aber hat 8 Bälle vertikal gespielt, von denen 5 einen brutalen Raumgewinn ausmachten. Also wer ist jetzt der bessere Passspieler, der die 90% statistisch macht oder der mehr Raum gewinnt oder beim Packing mehr Gegner überspielt und so weiter. Und das können wir halt für alle Einzel- oder Teilbereiche defensiv wie offensiv generieren. Also zum Beispiel Intercepts, Tacklings, Kopfbälle defensiv, für die defensives, für ein defensives Radar und natürlich Pass, Short, Long, Reception, Delivery, Take-On, also Dribbling 1 gegen 1 und der Aufwand der Schüsse, also wie viele Schüsse nimmt er aus torgefährlichen Räumen. Und das ist auch so, nicht 10 Schüsse sind am besten, also nicht die Anzahl, sondern je torgefährlicher der Raum, das kumuliert, zusammengerechnet, desto besser im Prinzip der Spieler. Und da hatte Sascha ein ziemlich cooles Profil und war maximal auffällig, wie Sebastian allerdings auch, muss man sagen.
Jetzt ist das gut, dass du auf den über den gestolpert bist in deinen Daten, denn der steht jetzt bei 13 Saisontoren. Spielt er eigentlich gerade an seinem, oder was ist eigentlich sein Limit? Kannst du das sagen, was du glaubst, was sein Limit ist?
Ja gut, wenn wir das hochrechnen, dann kämen wir auf 20 Tore irgendwie oder auf 18 Tore in der Debütsaison. Und das ja noch mit nicht immer nur vollen Minuten, weil Sascha ja auch von der Bank gekommen ist. Und so, wenn das sein Limit ist, dann kann er das gerne 5 Jahre bei uns spielen. Ja, dann macht er jedes Jahr 2-stellig Tore, dann ist er ein überragender Bundesligaspieler. Bei Sascha kommen viele Sachen zusammen. Also das eine ist, und das darf man auch nicht vergessen, der Junge hat eine Verletzung hinter sich, die immer gar keinen Spaß gemacht hat. Ist auch ein Spieler, der uns gefehlt hat und ist auch absolut wert war, auf den zu warten. In der Zweitligasaison hat er uns gefehlt und jetzt sieht man halt auch, was er kann. Aber auch menschlich, ich meine, ihr kriegt ihn in den Interviews mit. Er ist ein sehr, 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 sehr aufgeräumter, im Innenverhältnis ja schon fast ein spektakulärer Typus. Der ist wichtig und gut. Und das ist übrigens auch etwas, worauf wir viel, viel Wert gelegt haben in unserer Mannschaft, eine sehr, sehr gute Gruppe zu bauen, einen guten Spirit. Ihr habt es jetzt auch gesehen nach der Verletzung, da sind wir halt bei Sascha. Saschas öffentliches Statement in Richtung Silas. Wir warten auf dich, wir spielen zusammen. Also diese aufmunternden Worte untereinander, die sind da. Bei aller Konkurrenz, die es um Startelfplätze, um Kaderplätze gibt, haben wir einen guten Spirit. Und auch das ist ein ganz wichtiger Faktor beim Recruitment, beim Verpflichtungsprozess, das eben auch rauszufinden.
Da haben wir auf jeden Fall auch gleich noch Fragen zu. Ich würde gerne bei Silas, weil wir ihn gerade haben, noch mal eine Nachfrage stellen. Jetzt natürlich bitter mit dem Kreuzbandriss erstmal eine ganze Weile raus. Aber das ist ja auch so ein Kandidat. Also, dass der eine unglaubliche Geschwindigkeit hat, das kann ja nicht nur euch aufgefallen sein. Was kommt dann dazu, dass du sagst, für den, ich glaube, 8 Millionen habt ihr am Ende für den ausgegeben. Lohnt es auch, obwohl der oder vielleicht gerade weil er aus der zweiten französischen Liga kommt, die Millionen hinzublättern, ist ja jetzt auch nicht Peanuts.
Nee, als Zweitligist, also wie gesagt, ich glaube, wir haben in dem Jahr fast für alle anderen zusammen irgendwie noch 8 oder 10 Millionen hingelegt. Also da waren wir uns, da musst du dir sehr sicher sein. Das ist ein absoluter, ja, das ist dein, also wenn du irgendwie, das ist Lucas Hernandez oder Leroy Sané bei Bayern. Das ist unser Transfer, Silas von Mangituka, bei den Mitteln, die wir haben. Bei Silas war es, was interessanterweise ein klassisches Scouting. Silas ist durch Daten nicht aufgefallen, nicht besonders aufgefallen. Silas ist aufgefallen durch, also ich gucke regelmäßig zweite Liga, weil in der zweiten Liga, also zum Beispiel Matteo Guendouzi habe ich zu Arsenal geholt, aus der zweiten Liga für 7 Millionen Pfund damals. Das ist eine Liga, die ich wahnsinnig spannend finde. Also sehr, sehr viele der absoluten Top-Spieler in Frankreich fangen ihren Weg dort an. Und auch viele der Top-Jungs bei den größeren Clubs in Frankreich, erste Liga, spielen zuerst zweite Liga. Das ist eine Liga, die finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Sie ist physisch. Sie ist einfach eine coole Plattform. Und ich weiß natürlich nicht, warum andere ihn vielleicht nicht auf dem Zettel hatten, aber bei Silas war es so, der hat 11 Tore gemacht. Das haut jetzt keinen vom Hocker. Okay, wenn du das jetzt einfach mal siehst, 11 Tore, zweite Liga, ein Jahr, ja, die werden irgendwie Vierter, Fünfter. Da sind sie, glaube ich, geworden. Da gibt es durchaus Jungs, die 20, 24, 26 Tore gemacht haben dort. So, und dann hast du aber gesehen, ihr müsst jetzt nochmal nachgucken, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, die Mannschaft hat dabei insgesamt nur 33 oder 36 Tore gemacht. Das heißt, Silas hat eigentlich jedes Dritte gemacht und haben aber nur 22 kassiert. Also es war so eine Mannschaft, die spielte extrem defensiv, nur über Konter. Und Silas war eine One-Man-Show, eine absolute One-Man-Show. Also dieses Solo, dieses 70-Meter-Solo, was wir alle im Kopf haben, das musste er da eigentlich permanent als Neuner bringen. Und dann siehst du halt diese Waffen, du siehst seinen Körper, du verstehst seine Geschichte, du weißt, dass da noch ganz viel drinsteckt an Verbesserungspotenzial. Also es ist keine Schwäche, was er da nicht kann, sondern weil er nicht klassische Nachwuchsleistungszentrum Akademien durchlaufen ist, hat er natürlich noch ganz viel extra Potenzial, sich zu verbessern. Und dann triffst du ihn und dann sitzt menschlich einfach so eine Vollgranate vor dir. Ja, ein ruhiger, bescheidener, total fokussierter junger Mann mit einem klaren Ziel. Und dann stellst du ihm das Projekt vor, VfB Stuttgart, zweite Liga, ja, zu dem Zeitpunkt schon klar. Und der Junge weiß, hier sind gute Leute. Die haben sich einen Namen gemacht. Sven hat schon solche Spieler geholt. Und der gibt dir ein Vertrauen für den Weg, den du ihm anbietest. Und ja, hat er voll gerechtfertigt. Das hat es dann einfach gemacht, weil dann hast du halt seine Waffen auf dem Platz gesehen. Du siehst seine Entwicklungspotenziale durch das, was halt in seinem Leben vorher passiert ist schon. Und dann siehst du halt wie ich es gesagt habe, so eine menschliche Vollgranate vor dir. Und dann ist es einfach, auch dieses Geld in die Hand zu nehmen und einen Weg zusammenzugehen. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns im Allgemeinen.
Dann heißt es ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man selber überzeugt ist, nur noch hoffen, dass kein Man City, kein Chelsea, kein Real Madrid auf ihn aufmerksam wird. Eine gewisse Gefahr ist ja immer da. Ja,
oder sogar noch ein Verein, der zwischen euch und diesen absoluten Voll, ne? Also selbst wenn jetzt noch so ein Gladbach oder so auf ihn aufmerksam geworden wäre, wäre es hart geworden für den VfB, ne?
Ja, Schalke wollte ja auch. Also Schalke, das ist ja verbrieft, das ist ja mehrfach beschrieben worden, dass Schalke auch ein richtiges Interesse an dem Jungen hatte, umso schöner natürlich, dass er sich für uns entschieden hatte und auch verstanden hat, dass das der richtige Weg sein kann. Zumal, und das ist natürlich auch schön, wir haben natürlich auch eine Geschichte mit Franzosen. Also ich nicht nur persönlich ich, sondern auch der VfB Stuttgart. Und Benji haben wir auch aus der zweiten Liga geholt zum Beispiel. Okay. Das heißt, wir können diesen Weg auch dokumentieren, dass wir ihn schon gegangen sind. Und haben das natürlich gut hinbekommen und das hilft dann auch. Und natürlich sprechen die Jungs auch untereinander. Also ein Silas kennt dann auch irgendwann Guendouzi und ruft den an und sagt, was ist denn der Mislintat für einer? Also was hat denn der für einen Job gemacht? Verspricht der, was er hält? Falsch, umgekehrt. Hält der, was er verspricht? Das ist vielleicht so mit deren Schuh draus. So, und das sind natürlich Themen, die sind wichtig. Glaubwürdigkeit ist wichtig. Und das haben wir, die haben wir uns erarbeitet. Und die hilft uns. Die hilft uns, auch Geld zu schlagen. Weil wir müssen Geld schlagen. Also wenn Schalke kommt, wenn noch größere Clubs kommen, müssen wir mit dem sportlichen Weg und dem, was wir anbieten können, das können wir, das können andere Clubs nicht so einfach. Also wer bei City aus der zweiten Liga Frankreich anfängt, spielt Reserves und wird ausgeliehen normalerweise an einen Club der City Group. So, das ist ein anderes sportliches Projekt als bei uns. So, und das ist schon etwas, da sind wir schon gut unterwegs, weil bei uns spielst du für normalerweise in der zweiten Liga vor 53, in der ersten Liga vor 55.000. Hier ist politischer Druck, hier ist richtig Stimmung, hier kannst du alles lernen, was du brauchst, um für die 16 größten Clubs Europas zu spielen. Und das ist ein super Schritt für die Jungs, die das verstehen und die das auch annehmen. Und da ist dann am Ende sogar gut, dass du nicht das gleiche Geld zahlen kannst, weil das ist dann auch der Charaktertest. Und die Jungs, die bei uns sind, haben das alle bestanden. Weil die können woanders mehr Geld verdienen, auch wenn sie zu uns gewechselt sind. Das können sie. Tongi Koulibaly zum Beispiel. So, der hätte im PSG verlängern können, hätte mit viel, viel mehr Geld verdient als bei uns. So, und da haben wir einige von. Ja. Mhm. Und das ist, das macht Bock.
Ja, das merkt man auch, wenn man dir dabei zuhört, wie du darüber redest. Wir haben jetzt also gelernt, Sven Mislintat guckt gerne und auch, weil es der Job bedingt, zweite französische Liga. Jetzt, um mal kurz so ein bisschen das Innenverhältnis im Hause Mislintat klarzuziehen. Guckst du das im Büro oder ist Familie Mislintat mittlerweile auch absolute Experten, was zweite französische Liga angeht, weil die immer mit dir gucken müssen?
Irgendwie guckt man überall. Also Homeoffice, Gartenoffice. Nein, also das Gute ist, es ist ja mittlerweile tatsächlich alles möglich heute. Es gibt Videodienstleister, die jedes Spiel aus jeder Liga im Prinzip archivieren und es ist immer ein Mix. Also bei Stürmern ist es natürlich klar, dass du auch mal ganz klassisch guckst, wer trifft denn überhaupt, wer spielt in Clubs, wo es dann auch möglich ist für dich. Was sind das für Typen? Dann schaust du dir die ersten Szenen an, die ersten 20, 30, 40 Szenen, dann kriegst du schon einen Eindruck. dann fixt dich schon was an bei dem Spieler, um tiefer in die Analyse zu gehen oder nicht. Oder bei Daten ist es dann wiederum andersrum. Und es kann auch Netzwerk sein. Also das muss man auch sagen. Es gibt natürlich auch Menschen, Jürgen Klopp habe ich mal als Beispiel genannt, der dann, als Marcin Kaminski sich verletzt hat, im Prinzip gesagt hat, guck dir mal eine Nathaniel Phillips an, ich brauche eine Leihe für den. Und der kann dir helfen. Und dann ist natürlich auch klar, dass er jetzt, auch wenn Kloppo wahrscheinlich der Eheste ist, dem ich blind vertraue, wenn er mir einen Spieler gibt, muss ich aber natürlich eine Verantwortung tragen und es mir einmal selber angucken und auch dem jungen Glauber versichern, du hast eine echte Chance bei uns zu spielen. Und das hat sich aber dann natürlich bewahrheitet in den Bildern, dass er eben genau das ist, was Nathaniel dann für uns war. Und das kann auch Netzwerk sein. Ja, also Fußball wird viel geguckt und auch meine Mädels sind nicht fußballfrei groß geworden, sozialisiert und fiebern auch richtig mit, ja.
Die wissen wahrscheinlich mehr als wir beiden Pappnasenschüdenmann. Naja, gut möglich ist es auf jeden Fall. Sag mal, es wird dir aber natürlich dann auch in deiner Zeit, in der du diesen Job jetzt ausfüllst, mal das ein oder andere Top-Talent durch die Lappen gegangen sein, aus welchen Gründen auch immer. Gibt es einen konkreten Namen, bei dem du dich ärgerst im Nachhinein, dass du ihn nicht verpflichtet hast? Vielleicht auch wirklich selbstverschuldet, weil du dann den Daumen gesenkt hast und er ist trotzdem durch die Decke gegangen?
Ja, jetzt mal ganz selbstbewusst, ist mir noch nie passiert. Aber natürlich wird das passiert sein, aber ist jetzt ganz schwer. Also wo es total schade war, dass man keinen Zugang gefunden hat, war natürlich Kilian, weil Kilian Mbappé war einen gewissen Zeitraum ablösefrei, wo auch viele dran waren, aber da hatten wir einfach keine Chance, das zu gewinnen. Und hatten auch Usman schon ja voll im Fokus zum gleichen Zeitpunkt. Aber das ist natürlich, wenn du den damals ablösefrei aus Monaco hättest klauen können, wäre natürlich ein Mega-Deal gewesen, so wie Usman und Jaden natürlich super Deals waren. Wo habe ich es nicht gesehen? Also gibt es 1000%ig welche, die fallen dir dann nicht so schnell ein, aber...
Die verdrängt man dann, das ist auch richtig.
Ja, nee, das ist gar nicht Absicht, sondern ich müsste jetzt mal, also wo wollte ich nicht verpflichten, was dann durchgeschlagen hat? Das ist auch so schwierig, weil ist ja nicht so, dass du dann immer zu jedem Spieler, den du nicht nimmst, klar sagst, der wird nie was, sondern der reizt dich halt nicht groß genug, um dann drauf zu gehen zu dem Zeitpunkt. Nee, sorry.
Ja, das wäre kein Problem. Wir haben noch ein paar Minütchen Gespräch, vielleicht fällt dir.
Doch. Niklas Süle und Marian Saar waren zwei Innenverteidiger, U17 haben die zusammengespielt. Niklas hat gespielt bei Hoffenheim und Marian Saar hat bei Leverkusen gespielt. Und wir haben uns zum Beispiel ganz klar pro Marian Saar entschieden und sind nicht auf Süle gegangen.
Ah ja, okay.
Das darf ich sagen.
Man, gut, dass der noch einen anderen Weg gefunden hat, um zu Ruhm und Ehre zu kommen.
Das gibt es auch ganz oft, Alex. Also ich meine, ja. diese Entscheidung und diese auch Rückkehr zum gleichen Verein, Borussia Dortmund, Marco Reus, der nicht gegangen wurde, sondern der zu wenig Spielzeit seines Erachtens hatte und dann gegangen ist und wiedergekommen ist über Gladbach. Kevin Großkreuz, genau das Gleiche zum Beispiel, dort zwei Spieler. Bei uns im Kader ist Philipp Förster, der war bei uns in der Akademie und hat Umwege gemacht über Nürnberg, Sandhausen zum VfB Stuttgart zurück. Das gibt's immer wieder, dass dir das passiert. Und ich glaube, dass das auch Serge Gnabry, Arsenal, da war ich zwar nicht bei Arsenal, aber ich meine, wenn die den heute kicken sehen, dann werden die sich nicht freuen. Das ist ganz klar. Das ist das bei uns auch, Joe Kimmich, der nie für uns gespielt hat. Das sind Sachen, die tun weh. Das hat Gründe, weil entweder braucht man Geld oder es ist aber auch so, dass manchmal in diesem eigenen Environment ist man so gefangen, dass man sich nicht weiterentwickelt. Man muss also raus, einmal fallen, um wieder aufstehen zu können. Also man braucht diesen Arschtritt eigentlich mal oder einen anderen Input, als dass man den immer zu Hause hätte. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das wird immer wieder passieren im Fußball, immer wieder.
Wir haben mit Marco Reus vergangene Woche gerade gesprochen und ihn natürlich mit Bezug auf Borussia Dortmund gefragt, wie sollte eigentlich so ein Kader zusammengestellt sein? Wie viele Leitwölfe braucht es? Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass ein Kader zu viele Leitwölfe hat? Oder würdest du sagen, je mehr Leute, die vorangehen, desto besser?
Also wenn wir bei dem Begriff Leitwolf bleiben, dann dann schließt dich eigentlich schon aus, dass es zu viele gibt. Dann haben zu viele eine Meinung und es gibt eben keinen Leitwolf. Hm. Weil ein Leitwolf gewinnt seine Kämpfe. Ja, also ich glaube sehr an Leadership. Sehr. Ich glaube, dass Mannschaften, Barcelona zum Beispiel, in der Zeit, wo man sie nicht schlagen konnte, maximal profitiert haben von Charles Puyol und von Xavi. Xavi hat im Fußball für mich einen der wunderbarsten Sätze gesagt. Er wurde gefragt, nachdem Messi zum x-ten Male Weltfußballer wurde, wann er denn Weltfußballer würde. Und Xavi hat geantwortet, ich werde nicht Weltfußballer, ich mache Weltfußballer. Und das ist eine Art, der hat ein wunderbares Interview gegeben, wie er Messi auch immer wieder ins Spiel zurückholt, wie er ihm immer wieder die Spielfreude zurückgab, ihn zu sich geholt hat, ihm Bälle gegeben hat oder sich in seine Nähe begeben hat und immer wieder angespielt hat. Und mit Charles Puyol hatte ich mal das Glück, fast 3 Stunden sehr lange über Fußball reden zu dürfen. Und das ist für mich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, die ich im Fußball je getroffen habe. Und da gibt es ein Kapitel über Charles in einem Buch, das heißt The Captain's Class. Da geht es um Leadership der absoluten Peer-One-Group-Gewinnerteams aus allen Sportarten. Und Barcelona ist dabei. Da wird seine Geschichte erzählt. Und ich kann es dir gerne noch mal sagen, wenn du es gerade aufschreibst.
Ich notiere es natürlich sofort mit The Captain's Class.
Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Geschichte über Charles. Und da kann man viel über Leadership lernen. Und ich glaube auch aus Dokus zum Beispiel wie The Last Dance, Michael Jordan, unheimlich sehenswert. Deswegen, Leadership ist wichtig. Du kannst dir das nicht, die sind da. Also dieser Klassiker, ich kaufe mir einen Führungsspieler ein, vergiss es. Ein Führungsspieler ist irgendwann da und wird einer, weil es in ihm drin ist. Ich glaube, das ist eine der ganz wenigen Sachen, die du nicht lernen kannst. Du kannst so leading by example, das funktioniert, aber richtig true leadership, und die ist auch nicht immer angenehm. Also das können echte Arschlöcher sein, die können dir richtig wehtun, also auch der eigenen Truppe und auch dem eigenen Trainer, ist ein faszinierendes Thema.
Aber dann nochmal, weil darauf musst du ja beim VfB dann entsprechend im Moment auch schauen. Wie viele braucht es davon? Was ist die optimale Zusammenstellung? Kann man das überhaupt definieren? Ich kann sagen, ich habe gestern Abend mit einem Kumpel, dem kann ich dieses Buch schenken, das ist perfekt, danke dafür schon mal, drüber gesprochen, was so Mannschaften in ihrer Prime an Leuten hatte. Und wir sind drüber gestolpert, du hast es gerade schon bei Barcelona gesagt, wir sind über die spanische Nationalmannschaft in den Jahren so 2008 bis 2012 gestolpert. Da haben, nochmal für euch, hinten Puyol und Ramos gespielt, davor Xavi, Iniesta und Torres, dann später David Villa. Das ist für mich...
Casillas im Tor wahrscheinlich.
Also, ne? Das muss man sich überlegen, ja. Was da für Gewinnertypen dabei waren. Ne? Also alleine Puyol und Ramos hinten drin zu haben, aber dann eben auch Künstler zu haben. Und dann habe ich gedacht, auf den ersten Blick, natürlich, ich glaube, ich habe mit keinem einzigen von dem jeweils länger gesprochen, aber auf den ersten Blick ist das für mich ein perfekter Mix. Du hast Künstler, natürlich spielintelligente Leute, aber du hast eben auch die absoluten Führungsspieler. Bei den Bayern zum Beispiel 2001 hattest du Matthäus Effenberg-Kahn, da hätte ich fast schon gesagt, das ist ein bisschen zu viel, weil da muss es ja enorm geknallt haben. Das ist ja eine gewisse Gefahr, die du zumindest berücksichtigen musst, wenn du einen Kader zusammenstellst.
Das sind nicht einfach zu beantwortende Fragen. Also das ist, ich glaube, dass manchmal Gruppe führen kann, ob das so dieses absolute Gewinnergehen, also wenn wir gerade über diese absolute Leadership, die dann auch wirklich die großen Titel gewinnen, also die erfolgreichsten Teams bedeuten. Und Puyol ist eben einer davon. Dann ist es oft tatsächlich nur eine Person, also die das gewinnt. Und ist nur eine These, ich kann das jetzt nicht sagen. Bei den Spaniern gibt es vielleicht dann aber auch immer noch den Leader unter den Leadern. Also vielleicht war es Ramos, vielleicht war es Charles, wahrscheinlich da eher Charles, weil Sergio war da noch deutlich jünger. Ja. Okay, und ich kann mir auch vorstellen, dass Sergio auch echt einiges von Puyol lernen konnte, was das angeht. Und interessanterweise sind die Künstler oft nicht die Leader. Messi, Cristiano, weniger. Also Bei Real ist es ganz klar Sergio für mich immer gewesen. Bei Barca Puyol, bei Bayern heute, wir haben es leider jetzt am Wochenende wieder selber gesehen, ist es Thomas Müller. Ist einfach brutal. Also wie der Junge auf dem Platz coacht, man hört das ja jetzt auch alles, wenn sie spielen. Es ist eine Sensation. Levy ist ein Sensationskicker, aber was Thomas da im Zentrum spricht, Kimmich auch, ist Wahnsinn. Ja, Kimmich war jetzt da nicht auf dem Platz, aber Thomas war halt, ist unfassbar. So, und das sind nicht unwichtige Themen.
Aber wenn du jetzt.
Planen, richtig planen am Reißbrett kann man das nicht. Das ergibt sich auch aus Gruppe. Wataru Endo ist bei uns ein Leader bei Example, aber aufgrund der Sprachbarriere wird er nicht jetzt hingehen und jeden wachrütteln, der jetzt mal nicht gerade 100% da ist. Ja, Kobel kann sowas werden, Anton kann sowas werden. Aurel Mangala hat eine wichtige Funktion für unsere Franzosen in diesem Bereich. Das sind alles die Themen, die wir haben, aber die sind in der Entwicklung noch einen Schritt davor. Aber aus dieser Gruppe wird sich der ergeben, der uns weiterführen kann zu vielleicht dann irgendwann mal einer noch besseren Position als Platz 8. Voraussetzung ist allerdings, dass wir diese Gruppe zusammenhalten können, was in Stuttgart nicht ganz so einfach ist.
Ja, aber spannend. Das wäre jetzt nämlich auch meine Nachfrage gewesen, weil du gesagt hast, ich verpflichte einen Führungsspieler, ist Quatsch. Wenn du diese Gespräche führst, irgendwie musst du ja trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, obwohl du da einfach nur mit einem, da sitzt dir einer gegenüber und du quatschst mit dem. So. Und du hast ihn natürlich vorher geschaut, du hast wahrscheinlich dann auch viel auf, was ja, finde ich, zum Beispiel gar nicht so hoch immer gehangen wird, aber wenn ihr scoutet, ihr guckt ja auch, gerade wenn ihr euch dann, wenn jemand in die engere Verlosung kommt, das haben mir zum Beispiel auch ganz viele Basketballtrainer, Manager immer wieder gesagt, Körpersprache, was hat denn eigentlich für eine Körpersprache, wenn das Team hinten liegt, wenn das Team führt, winkt der schnell ab und so weiter und so fort. Wie kriegt man denn trotzdem ein Gefühl dafür, das könnte einer sein, der in so eine Führungsrolle kommt? Weil du hast ja gerade, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, du kannst nicht hingehen und sagen, wir brauchen mehr Leadership in dieser Mannschaft und dafür hole ich jetzt Spieler XY, zumindest in eurem Regal.
Ja, ich möchte das unterscheiden. Ich glaube, das ist schon eine sehr differenzierte Diskussion, die wir jetzt dann führen. Also das eine ist Michael Jordan, das ist der Leader einer sowieso schon guten Gruppe. Okay, da gab es aber auch Scottie Pippen und ein paar andere Jungs, ja. Die haben auch Ansprüche gehabt. Ist jetzt nicht so, dass es nur His Ernest gab, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Und natürlich habe ich in unserer Gruppe zum Beispiel die mit dem Gonzalo Castro, mit dem Dida, mit dem Kaminski, drei der Älteren, die eine Art von Führung übernehmen. Ich habe mit dem Greg einen cool kommunizierenden Torhüter, einen Anton, sehr gut kommunizierenden Innenverteidiger, Orel, der gut mit seinen Jungs spricht und die mitsteuert, und sie das mitsteuert. Also die haben so Teilfunktionen. Aber wir haben jetzt nicht Puyol. Den haben wir nicht in unserer Gruppe. Haben wir nicht. Vielleicht wird das einer, okay? Und die findet man auch. Die sucht man nicht, die findet man einfach. Mhm. Also die sind irgendwann da. Das ist natürlich. Das kannst du nicht generieren am Ende des Tages. Und es ist auch die Frage, ob die nicht automatisch sowieso in den Teams landen, die dann eben Bayern München heißen, Real Madrid heißen. Weil die halt auch alles dafür haben, dann in diesen Gruppen auch nochmal maximal zu funktionieren. Ist ja nicht wie in Staaten eine Franchise, wo dann Jordan gedraftet wird und diese Franchise umkrempelt, sondern im Fußball ist ja schon eine höhere Fluktuation.
Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Jetzt haben hier eine Menge Jungs und Mädels zugehört die ganze Zeit und denken, da erzählt jemand von meinem absoluten Traumjob. Also Alex Schlüter hat auch in seiner Jugend, aber nicht ganz so exzessiv wie ich, Fußballmanager gespielt. Bei mir war es wirklich teilweise schon fast krankhaft, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich mache das heute auch immer noch gerne, wenn auch Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm wie damals.
Ich könnte mir vorstellen, wenn wir aufgehört haben zu sprechen, dann wird ein Benny Zander ein neues Team in der zweiten französischen Liga eröffnen und versuchen, zu Ruhm und Ehre zu führen.
Da, ich wollte zum Abschluss darauf noch mal ein bisschen mit dir zu sprechen kommen, auf deinen Werdegang, der mal wieder, Alex, kannst du dich erinnern, als wir mit Jonas Beuth gesprochen haben und der hat uns seinen Werdegang geschildert, kamen danach Reaktionen von Hörern, Hörerinnen, die alle gesagt haben, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja ein Typ, der eigentlich gar, wo das nicht vorgezeichnet war durch seine Vorgeschichte oder sonst was, dass der da landet, wo der jetzt ist. Und dann ist er über die Biegung und sich da reinhängen und so weiter, ist plötzlich ein ganz normaler Mensch in diesen kompletten oberen Fußballzirkus gelangt. Das ist bei dir ja im Endeffekt auch so, ne? Also du, dein Weg in diesem Bereich war auch nicht so vorgezeichnet, dass du jetzt plötzlich da bist oder dass du mal bei Arsenal landest.
Also ich kenne Jonas Weg nicht komplett, auch wenn ich Jonas gut kenne. Klar, das ist nicht planbar, okay? Das habe ich nie getan. Also grundsätzlich fangen wir ganz vorne an. Fußballmanager habe ich auch gespielt. Ja? und auch gerne. Ne? Wahrscheinlich ein bisschen eher als ihr, weil ich ein bisschen älter bin und noch auf ein System, die nicht mal eine Spielgrafik hatten, sondern so ein Ball, der von links nach rechts gewandert ist. Ja. Aber das habe ich auch gemacht. Also, und das hat eine Menge Spaß gemacht und selbst ich spiele heute noch ab und zu mal FIFA oder sonst was. Das gehört irgendwie auch dazu. Das ist bei uns auch nicht anders. Das andere ist, dass ich sehr früh wusste, dass ich im Sport arbeiten wollte. Ich hatte Sport im Abi als LK. Ich habe Mannschaften trainiert, schon als noch ganz junger Erwachsener, noch als ich in der Schule war, mit 18 angefangen. Habe das gemacht eigentlich, bis ich mit 26,5 angefangen habe, in der Bundesliga als Analyst zu arbeiten. Habe Diplom-Sport studiert, ohne zu wissen, was man damals damit wurde. Heute gibt es Gott sei Dank tolle Jobmöglichkeiten damit, aber so in der Zeit, wo das ein Studiengang war, wo noch keiner genau wusste, wo das hinlangt, habe meine Trainerlizenzen gemacht, habe dritte, vierte Liga gespielt. Dritte Liga war aber Amateur-Oberliga, wo es noch keine eingleisige oder zweigleisige dritte Liga, geschweige denn Regionalliga Nord und Süd gegeben hat. Das war so vor der Zeit. Und hatte eigentlich immer gedacht, dass ich Trainer werde. Also mein Fokus war, tatsächlich Trainer über die Analystenschiene in Trainerteams zu kommen. Das war der eigentliche Plan mal, wenn man das so nennen kann. Und dass es dann in diese Management-Ebene gekommen ist, lag halt einfach an dem Weg bei Borussia Dortmund. Also sehr schnell halt die Systeme eingebaut zu haben, Tracking-Systeme zu etablieren, die technischen Möglichkeiten auszureizen auf dem Markt, eben auch, weil wir kein Geld hatten damals in Dortmund, sondern wissensbasiert arbeiten mussten. Und dann hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. Aber habe den anderen Weg immer noch parallel gemacht. Also ich habe zum Beispiel einen Fußballlehrer gemacht. Mhm. Das war mir extrem wichtig, halt das Spiel auch als Trainer, aus Trainersicht maximal ausgebildet zu verstehen. Und dann sind zwei Dinge irgendwann zusammengekommen. Also Analyse, da habe ich ganz viel American Football gemacht, weil es im Fußball noch keine Systeme gab. So in meiner Studienzeit, da waren so die ganzen Spielbeobachtungshauptseminare und so waren alle im American Football, weil es da eben schon Softwarelösungen gab für American Football und für den Fußball halt eben noch gar nicht. Und das war eine coole, spannende Zeit. Und 2000 war noch eine Zeit, da war das so Pioneers Days, da waren so Leute wie ich, gab es im Fußball ja gar nicht, so Analysten im Trainerteam. Da war noch Video auf Video. Ich weiß nicht, ob ihr das euch heute noch vorstellen könnt, aber da bin ich mit einer großen Kamera ins Stadion gefahren. Wir haben das Scouting-Feed, was ihr heute kennt, haben wir als Dortmunder Firma, hatten wir das Monopol darauf, haben das gefilmt mit einer großen Kamera und mit zwei Videos und haben hinterher die Tapes den Trainern gegeben. So war das noch und haben dann halt von Video auf Video geschnitten mit Vorspulen, Zurückspulen, mit endlangen Pausen, bis man wieder am richtigen Ort war. Also wirklich so in einer Art und Weise von der Pike auf alles gelernt. Und ich weiß nicht, ob das, Jonas hat einen anderen Weg, glaube ich, gehabt.
Ja, ein bisschen mehr Quereinsteiger,
Noch mehr Quereinsteiger. Ich war schon eigentlich von Kind an sehr Fußball verrückt, sportverrückt. Ich habe, ja, weiß nicht, auch 6 Sportarten parallel gespielt teilweise. Das ist, für mich war sehr, sehr klar, dass ich in diesen trainingswissenschaftlichen Bereich rein wollte. Das lag irgendwie doch in mir drin.
Was waren die anderen 5?
Ich habe gespielt Handball im Tor, relativ lange. Ich habe Wasserball gespielt mit guten Wasserballern bei mir. Da habe ich dann nicht in den Mannschaften gespielt. Ich habe Tennis gespielt. Ich habe irgendwann angefangen, noch Golf zu spielen parallel. Was habe ich noch gemacht? Ja, und natürlich, ja gut, Wassersport ganz viel. Also Schwimmen, Wellenreiten, Surfen, Snowboarden, was ihr halt so wollt.
Mein lieber Mann, ey.
Ja, sehe ich heute nicht mehr nach aus, ich weiß, aber es...
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber gut.
Wir haben hier ein Podcast-Format, da können wir den Zuhörern alles erzählen. Sven Mislintat sitzt gerade mit Waschbrettbauch auf seinem Sofa, während er mit uns redet. Das einfach mal vor euren Kopf, liebe Zuhörer. Musstest du Kloppo dann davon überzeugen, weil du gesagt hast, du warst Pionier mit all diesen Dingen in deiner Anfangszeit beim BVB?
Nee, da waren wir ja schon 8 Jahre weiter. Also die Anfangszeit war 2000, wo ich noch das war eine Firma, die Sports Analytics, die gibt's heute nicht mehr, die halt tatsächlich aus der Film- und Bildstelle an der Uni Bochum entstanden ist und wir für Borussia Dortmund so die Europapokalspiele vorbereitet haben. Also eigentlich mal ursprünglich für die Handballdamen. Und so ist diese Firma entstanden und die Idee, einen größeren Kameraausschnitt zu filmen im Fußball. Und das ging dann immer weiter. Also keine Close-Ups, 6 gegen 6, 8 gegen 8. Und irgendwann mit Felix Magger zusammen kamen wir dann auf die Idee, komm, wir filmen dieses 10 gegen 10. Also wir schwenken das, wie gesagt, das aktuelle Scouting-Feed sieht eigentlich noch fast genauso aus.
Das ist auf deinem Mist, auf eurem Mist gewachsen.
Ja, das tatsächlich mit Felix Magath haben wir das besprochen. Ja, genau. Das haben wir tatsächlich mit Felix Magath, der war der Erste, der das dann bekommen hat von uns in dieser Art. Und dann haben wir, und in dem Moment, wo wir das präsentiert haben, sind wir als Firma durch die Decke gegangen. Weil das konnte keiner liefern. Wir hatten durch einen glücklichen Umstand auch wirklich ein paar Jahre das Recht, das als einzige Firma zu filmen und hatten 12, 13 Clubs unter Vertrag in der ersten Bundesliga, was für mich natürlich eine brutale Ausbildung war, weil ich da mit vielen Trainern in Kontakt war. Ein ganz wichtiger Mensch war Thomas Schaaf, den ich unheimlich schätze, mit dem ich viel in Bremen gearbeitet habe, Felix Magath selber. Da waren schon auch der erste Link zu Dortmund ist so entstanden. Also 2002, Matthias Sammer, Uwe Neuhaus haben die, Christian Neuhaus heißt einer meiner besten Freunde. Also Uwe Neuhaus haben die Perspektiven von uns auch bekommen. Und so kannte Michael Zorc dadurch. Und 2006 dann Dortmund angefangen und da war man natürlich schon viel weiter. Da war man schon im DVD-Zeitalter, da ging dann doch schon ein bisschen mehr, das ging ja dann rasant.
Ja, tatsächlich wollte ich jetzt mit der Kloppo-Frage so in die Richtung, die du jetzt eigentlich mit Magath beantwortet hast, wie offen sind Coaches gegenüber Neuem? Weil von Felix Magath, Benni, sei ehrlich, hätten wir es jetzt weniger erwartet, dass der jemand ist, der sagt, Scouting-Feed, ich hätte es übrigens, wenn ich es erfinde, Missy-Feed oder so genannt, aber ist deine Sache. jetzt kennen es alle nur als Scouting-Feed. Gib mal her, ist was Neues, schaue ich mir an. Also das hätte ich gerade von so jemandem wie Felix Magath nicht erwartet.
Ja, aber da unterschätzt man ihn. Also Felix war ein Wettkämpfer und wenn er Vorteile gesehen hat, dann hat er die auch versucht zu nutzen. Also der fand das wahnsinnig interessant. Wir haben viele Dinge mit ihm besprechen können und Felix war auch der treueste Kunde dieser Company. Also bis eigentlich ja ganz, 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 ganz lange noch. Also auch Halbzeitanalyse und so war extrem modern. Unterschätzt man ihn, sollte man nicht tun. Also er hat nicht umsonst auch mit mehreren Clubs einen wahnsinnig erfolgreichen Fußball gespielt, mit Wolfsburg Meister geworden, darf man nicht vergessen. Und wirklich Wolfsburg zu dem ja auch mit aufgebaut, was es heute ist. Das darf man, glaube ich, sagen.
Und da haben immer halt viele im Kopf, ja klar, weil er sie halt ständig durch den Wald geschickt hat und den Quäl dich Felix Magath-Hügel gemacht hat, aber es waren dann doch auch noch
ein paar. Das alleine reicht wahrscheinlich dann doch eher nicht, ne?
Es war sowohl als auch. Ne? Ja. Und natürlich, als Kloppo dann zu Dortmund kam, der natürlich selber maximal innovativ und noch wissbegieriger war als alle anderen Trainer, die ich irgendwie kannte, was das angeht. Also Halbzeitanalyse war für ihn schon ganz klar Thema schon in Mainz, bevor er zu Dortmund kam. Das hat wunderbar gepasst. Das waren Mindsets, die passten gut zueinander. Piet Krawitz als Co-Trainer, mit dem ich da auch ganz viel zu tun hatte. Das war eine sehr coole, lange Zusammenarbeit.
Ich weiß noch, dass ich mal gelesen habe, als du dann Chefscout geworden bist beim BVB, da warst du noch relativ jung, ne? Also das war Mitte 30, kann das sein?
Ich habe angefangen bei Dortmund zu arbeiten 2006 und bin 72 geboren, ja.
Ja, also das war tatsächlich noch.
Noch 33, bin dann 34 geworden. Genau.
So, und ich habe gelesen, dass das für dich zu Beginn erstmal eine ganze Menge Überzeugungsarbeit gebraucht hat, um dann den teilweise alteingesessenen Scouts die auf deine Seite zu kriegen.
Ja gut, das waren jetzt gar nicht so viele. Also das waren so zwei, drei. Aber natürlich, das war noch so klassisch. Also es wurde noch handschriftlich abgespeichert, die Notiz, und abgelegt in Aktenordnern. Und Videoscouting war noch nicht wirklich so angesehen, wie es heute der Fall war. Es gab auch noch gar nicht die Systeme der Art. Und dann natürlich merken wir an uns selber. Also ich bin jetzt 48. Wenn meine Kids ankommen mit den technisch neuesten Dingen auf der Welt, muss ich auch mal einen Moment zucken und gucken, was kann ich denn davon noch? Kann ich Gott sei Dank ganz gut, aber...
Warst du schon in einem TikTok-Video dabei?
Nein, war ich noch nicht. Nein. haben sie auch. Interessanterweise konnten wir sie überzeugen, nicht TikTok-Videos zu kennen oder nicht zu nutzen. Kennen tun sie es. Aber Fakt ist natürlich, dass du da jetzt erstmal auf eine sehr klassische Struktur, ohne das zu verurteilen, triffst. Und wenn du dann ankommst mit, ja, wir werden das in PC ablegen, wir werden eine Softwarelösung finden für Berichte, damit die schnell verfügbar sind. Wir werden das in einer bestimmten Art und Weise einpflegen. Wir werden das kategorisieren. Wir werden Videos gucken. Ja, wir werden die archivieren. Wir werden daraus Videoschnipsel schneiden, um die den Trainern vorzustellen. Dann war das neu. Das war ein weißes Blatt Papier. Aber das war jetzt nicht Widerstand, sondern das war, man musste neu lernen. Mhm. Also im Gegenteil, da gab es einer dieser Menschen ist Heinz Redepenning, anderer war Heiner Schumann, die ganze Karriere, die ich in Dortmund war, auch da waren. Wunderbare Menschen, und ich finde es ganz, ganz wichtig, auch unterschiedliche, das habe ich vorhin mal gesagt mit den Kreuzsichtungen, dass unterschiedliche Scouts auf den gleichen Spieler gucken sollen. Es gibt nicht in dem Sinne eine Gebietsverantwortlichkeit oder der eine guckt 10-mal, sondern lieber 5 gucken 2-mal. Mhm. Und da ist es ganz, ganz spannend, wenn du die erfahrenen Älteren drauf gucken lässt, wie aber auch den ganz jungen 25, 26. Das sind unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Codes, unterschiedliche Perspektiven. Und das ist ganz spannend, wenn wir dann alle darüber anfangen zu reden, wie denn Spieler funktioniert und wie sie ihn sehen. Und das ist wichtig. Also diese Erfahrung mitzunehmen, der alten, in Anführungsstrichen, der alten Haudegen.
Ich hätte auf meinem Blatt Papier noch eine Frage, Benni, aber ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, wenn du noch was hast.
Nee, was denn? Schieß los, mach.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Stuttgarter sich das jetzt auch schon viele Stuttgarter Fans seit einigen Minuten fragen. Hast du im Moment gerade Leute, ich kann es mir fast nicht anders vorstellen, egal aus welcher Liga, vielleicht der zweiten französischen, die du ganz genau unter die Lupe nimmst, jetzt zum Beispiel auch in so einer Länderspielpause, wo auch die U-Mannschaften spielen, und sagst, so, schön im Verborgenen, mein Notizheftchen darf mir halt niemand klauen, beziehungsweise den Laptop, in dem die Dateien drin sind, denn da und da sind Jungs, die würde ich gerne holen und hoffe, dass sie von niemand anderem vorher entdeckt werden.
Also das ist tägliche Arbeit. Das ist jetzt nicht nur Länderspielpause, sondern das machst du permanent, weil das Beste, was du halt tun kannst, ist immer Alternativen schon zu kennen, bevor die Notwendigkeit auftaucht, dass du jemanden verpflichten musst. Also schlimmes Beispiel jetzt vom Wochenende, Silas Wamangituka, okay? Verletzung. So, stell dir vor, das findet jetzt statt im Mitte Juli. So, und dann weißt du, der Junge fällt 6 bis 8 Monate aus. Das heißt, du kannst die Saison nicht mit ihm planen. Solltest du im Best Case irgendwie einen coolen Leihspieler im Blick haben, der seine Position spielen kann für die Zeit, wo er ausfällt. Oder aber einen Spieler im Kopf haben, der auch eine Qualität in die Mannschaft bringt. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir bestimmte Spieler haben, die brutale Aufmerksamkeit sich erspielt haben. Wie wir als Club haben das ja teilweise unsere Spieler getan. Und da muss ich bereit sein für den Moment, das ist so ein bisschen das, was ja unser Ziel sein muss. Wenn wir abgeben, dann bitte nur an Top 15 oder 16 Clubs. Ja, europaweit, nicht Bundesliga. Ja, europaweit. Und dann ist natürlich klar, dass ich nicht anfangen kann, wenn ich das erledigt oder wenn das passiert ist, eine Alternative zu suchen, sondern im besten Fall weiß ich vorher, okay, wenn ich den abgebe, habe ich das im Petto. Und das ist so eine Proaktivität, die musst du einfach haben. aus unterschiedlichen Gründen. A, weil du als VfB Stuttgart auch ein Verkäuferclub bist. Du bist nicht ein reiner Käuferclub. Ja. Wir sind nicht das Ende der Nahrungskette, aber auch nicht der Anfang. Das ist auch das Gute. Also auch unter uns gibt es Clubs, in denen wir einkaufen können. Und das ist ja auch unser Job. Das heißt, du musst immer bereit sein, aus unterschiedlichen Gründen zu ersetzen.
Sven, wir haben dir jetzt schon viel Zeit geklaut, aber ein, zwei Sachen würde mich doch noch interessieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich es einfach zu spannend finde. Wir haben mit Max Eber darüber gesprochen, dass man natürlich an eurer Stelle immer versuchen muss, gucken muss, dass die Gefahr so gering wie möglich ist, dass ein Neuzugang nicht so passt, wie man sich das vorstellt. Also diese Chance zu vergrößern, dass das auch wirklich dann funktioniert. So. Und er hat uns verraten, er hat da einen Mitarbeiter, bei dem man teilweise selber nicht wissen will, wo der die Infos über die Spieler herholt, aber den hat er halt und der informiert ihn dann, der weiß alles über das Privatleben von den Spielern und so weiter und so fort. Hast du auch so einen Gesellen bei dir, der quasi dein Privatdetektiv ist?
Nee, so extrem nicht. Ich glaube, dass sowieso schon sehr vieles öffentlich ist über die Jungs. Das kann man natürlich abgrasen und das tut man in der Regel auch. Aber für mich oder für uns, das ist ein Mitarbeiter, den ich auch in Dortmund auch schon dabei hatte, der heißt Uli Schier. Der ist auch ganz wichtig in diesem persönlichen Gespräch mit den Jungs, aber auch ich selbst. Mir ist ganz wichtig, die Jungs zu sehen, die häufiger persönlich zu sprechen, denen in die Augen zu schauen, zu verstehen, wie die sind und den Weg gut zu erklären. Und natürlich, das ist so ein bisschen die Überschrift, No Dickheads Rule. Ja, natürlich wollen wir keinen haben, der komplett aus dem Rahmen fällt, der ungeduldig würde, der die Gruppe sprengt. Das heißt nicht, dass sie nicht richtig Persönlichkeit haben dürfen. Das dürfen sie haben. Ja, das sollen sie sogar haben. Im Gegenteil. Das mag ich sehr. Aber man versucht, viel rauszubekommen, klar. Aber im gesunden Rahmen, also mit gesundem Menschenverstand. Heißt aber jetzt auch nicht, dass Max das nicht macht. Also das kann ich ja gar nicht beurteilen.
Ich glaube, er hat es auch ein bisschen so überspitzt formuliert. Ja, ja.
Genau, es ist nicht so, dass ich jetzt einen Privatdetektiv drauf ansetze und gucke, was ist denn der so und was macht denn der so nachts und so. Das ist dann schon, okay. Ja, das wäre mir einen Takt zu viel.
Und diesen Aspekt, den du vorhin auch gebracht hast, dass sich ein Wamangituka dann auch mal bei jemandem erkundigt, was ist eigentlich dieser Mislintat und funktioniert das und setzt der wirklich auf dann solche Spieler wie mich auch und man sich darüber auch eine gewisse Reputation aufbaut. Das Ding ist ja nur, du bist ja nicht der Trainer. Das heißt, am Ende stellt ja der Trainer trotzdem noch die Mannschaft auf. Und ich gehe mal davon aus, dass du nicht zu Pellegrino Matarazzo hingehst und ihm sagst, dieser und jener Spieler, in dem sehe ich so viel Potenzial, der muss auf jeden Fall von Beginn an spielen. Das heißt, es kommt ja trotzdem dann auch noch immer auf das Zusammenspiel mit dem Coach an. Ne? Du gibst ihm im Grunde genommen alle Karten in die Hand und was er ausspielt, ist aber trotzdem ja seine Sache.
Ja, und das soll auch seine Sache sein. Aber das ist auch genau das, was ich dem Spieler erzähle. Also erstmal ist Rino der viel bessere Trainer als ich und kann viel besser die erste Elf aufstellen als ich. Aber meine Pflicht ist es natürlich, ihm eine Mannschaft hinzustellen, dass er auch wirklich erfolgreich Fußball spielen kann. Das ist mein Job. Und natürlich ist es so, dass Rino und ich täglich sprechen, also auch über Neuzugänge. Ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht mitnehme. Der ist die wichtigste technische Meinung über einen Fußballer neben meiner, ist doch ganz klar. Und auch Thomas Hitzelsberger zum Beispiel nehme ich mit. Das ist Gruppe. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach mal nur Spieler hole und dann noch am besten Rino sage, die spielen jetzt. Nein, aber was ich den Spielern sage, ist, ich nehme sie mit in eine Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Also A, ich erkläre den Weg. B, ich erkläre, wer ist mein Trainer. C ist, wie wollen wir Fußball spielen. D, was sehe ich in dir, was du in diese Gruppe bringen kannst. Und das, was ich von ihm abfrage, ist, ich möchte aber auch wissen, wie du die Gruppe beurteilst und wie du deine Chancen siehst. Ich nehme ihn mit. Es wird niemals einen Spieler bei uns geben, der weiß, ich spiele 5, 10, 20 oder 30 Spiele. An dem Tag, wo er in der Gruppe ist, ist er dafür selbst verantwortlich. Mhm. Aber was er von uns bekommt, ist eine klare Erklärung. Warum spielst du nicht? Warum bist du nicht im Kader? Was fehlt dir? Woran musst du arbeiten, wenn du es nicht bist oder nicht spielst? Das kriegt er von uns. Und da sind wir in der Pflicht, ihn auf den Themen besser zu machen, wo er schwach ist. Und Stärken, wo er Stärken hat, seine Stärken zu bewahren und die einzusetzen. Und die, also wenn seine Stärke ist, auch mal individuell ein 1 gegen 2 zu nehmen, 1 gegen 3, dann sagen wir ihm nicht, mach das nicht, sondern wir sagen ihm, mach's bitte nur in dem Raum. Mach's nicht im eigenen 16er, sondern im letzten Drittel oder in der gegnerischen Hälfte. Also wir helfen ihm mit den kleinen Themen, seine Stärken auch richtig einzusetzen, für die Gruppe einzusetzen. Und dann wird's rund. Darum geht's. Sie müssen eine richtig faire, ehrliche Chance bekommen. Mhm. Und es erklärt bekommen, wenn sie hinten dran sind.
Ist das Thema Trainer für dich eigentlich komplett durch? Oder können wir Sven Mislintat in 5 bis 10 Jahren auch auf dem Trainerstuhl erleben?
Oh, das ist eine schwere Frage. Nein, es gibt ein, zwei Sachen, die mich wahnsinnig reizen würden, tatsächlich daran, das auch irgendwann selbst zu machen. Aber das ist tatsächlich eine Frage für in 3, 4, 5 Jahren.
Also muss der Rino jetzt keine Sorge haben.
Nee, der Rino sowieso nicht. Also das ist auch nicht, das wäre nicht mein Niveau, das muss man ganz klar sagen. Also ich dürfte niemals, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht da anfangen. Es wäre, also da bin ich ganz oldschool. Da musst du von der Pike auf lernen auch. Du kannst nicht hingehen und sagen, jetzt macht der Mislintat hier im Bundesliga-Team. Das ist ein totaler Schwachsinn. Also das wird niemals funktionieren. Nein, es ist aber auch ganz anders. Also es ist das, was ich gerade tue, das mache ich total gerne. Also ich liebe das sehr. Das hat auch seine Gründe, warum ich auf diesen Weg gekommen bin. Also jetzt nicht im Sinne von, ist ja alles vorherbestimmt, sondern man geht ja bestimmte Gabelungen dann auch selbstständig und in eine Richtung, die man auch eben will. Und diese Gruppe zu übersehen und das alles zusammenzustellen, das macht mir unheimlich viel Freude. Und gerade diese Mannschaft mit dem Trainer und dem Staff, das ist schon sehr, sehr gute Gruppe und sehr cooler Spirit. Es macht wahnsinnig viel Spaß.
Ja, Benni und ich haben irgendwann auch entschieden, die aktive Karriere nicht weiter zu verfolgen, raus aus der Kreisliga, sondern diesen Job hier zu machen. Und wahrscheinlich machen wir es auch noch ein paar Jahre länger. Aber naja, wir haben den anderen Weg abgeschnitten.
Das Ding ist, uns wird natürlich nie wieder jemand fragen, ob wir nochmal irgendwie als Fußballer in irgendeiner Art und Weise irgendwo eine Rolle spielen. So bei...
Ich habe jetzt schon Angst, dass ich irgendwo in deiner Datenmaschine noch auftauche. Das wären ganz schlimme Werte, die ich...
Ich glaube, so weit runter geht die Datenmaschine nicht. Aber bei dir ist es natürlich so, also je erfolgreicher und je länger du jetzt auch diesen Job machst und dir da deine, wie du es auch gesagt hast, Reputation aufgebaut hast, es wird natürlich im Zweifel keiner auf die Idee kommen, den Mislintat mal zu fragen, ob er auch Coach macht, ne? Selbst wenn ich das reizen würde.
Ja, nochmal, also wenn ich das machte, hätte ich eine klare Vorstellung, wie das anfangen müsste. Und das wäre nicht oberhalb der dritten Liga oder die dritte Liga. Also da muss sich keiner Sorgen machen, dass man mich so schnell an irgendeiner Linie sieht, sondern dann wäre es wirklich, also dann wäre es erstmal Hobby und dann würde man gucken, wie weit man käme. Aber das ist, mein Fußballlehrer ist schon wieder, ich habe 2011 Fußballlehrer gemacht. Das ist schon wieder ewig her. Ich glaube, dass mir das wahnsinnig hilft, in den Gesprächen mit Rino, dem Trainer, ein guter Gesprächspartner zu sein. Ich glaube, dass das auch ein Teil dessen ist, dass ich vieles von dem, was Trainer gemacht haben, auch gemacht habe oder zumindest verstehe, was es bedeutet, es zu tun. Das hilft mir, glaube ich, ein besserer Sportdirektor zu sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich annähernd das auf den Platz bringen könnte, was der Rino kann. Und der weiß auch ganz genau, dass er da, also ihr habt das, glaube ich, gesagt, Angst haben muss. Nee, muss er gar nicht. Ich hab die Frage eigentlich ganz anders verstanden, als du gesagt hast, bist du durch mit dem Trainer? Habe ich gedacht, denkst du überhaupt darüber nach, nochmal mit einem anderen Trainer zu arbeiten? Da kann ich nur sagen, beim VfB Stuttgart definitiv nicht.
Starkes Statement zum Abschluss. Ja.
Ich glaube, das überrascht jetzt aber auch nicht ganz viele. Ich habe noch eine richtig hartnäckige Frage hinten raus, weil wir jetzt über so viele Personen aus dem Zirkus Fußball geredet haben. Ich habe mir das Buch, in dem es dann um Charles Puyol geht, aufgeschrieben. Welche Persönlichkeit aus diesem Fußball-Business hat dich am meisten beeindruckt?
Das kann man eigentlich nicht nur auf eine reduzieren. Also mit denen ich zusammengearbeitet habe, da muss man klar sagen, hatte ich das Glück, einfach mit Jürgen zu arbeiten und auch mit Michael Zorc, von dem ich unheimlich viel lernen durfte. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass es für mich etwas Besonderes war, zu Arsenal zu gehen wegen Arsène Wenger, weil das so mein Blueprint, meine Benchmark war, wie ich dachte, dass man Dortmund wieder weiterentwickeln kann. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch etwas ganz Ähnliches, was wir beim VfB Stuttgart tun, aus wenig viel machen. mit gutem Recruitment junge Spieler holen, die weiterentwickeln und den Club damit entwickeln. Das hat Arsene auf eine Art und Weise bei Arsenal gemacht, die war fantastisch. Und wenn ich mir zwei der großen alten Manager hätte aussuchen können, für die ich arbeiten durfte, dann war eben einer davon Arsene. Das Glück hatte ich, das mal zumindest fast ja über ein Jahr zu machen, nahezu. Und ein anderer wäre Sir Alex gewesen. Also da bin ich schon wahnsinnig geprägt, auch von der Insel. Ich habe die Zeit dort genossen, bei Arsenal, diesen Wettbewerb genossen. Und die beiden dann auch persönlich kennenlernen zu dürfen, hat mir was bedeutet. Ja. Von den aktiven Spielern habe ich ja vorhin schon erzählt, das Mittagessen mit Charles und das war schon eine coole Nummer. Das war auch über La Masia, wie er groß geworden ist, dort zu sprechen, wie die, in welchem Environment die groß geworden sind, wie das so war, viel enger in Sechsbettzimmern und so. Das ist ganz andere Bindung als die Jungs dann heute haben mit ihren Einzelzimmern. Das war ein sehr faszinierendes Mittagessen.
Der Kollege Wenger wäre vielleicht auch ein ganz guter Bundestrainer, ne?
Ja, Arsene ist Wahnsinn. Sehr, sehr intelligenter Mensch. Auch jemand, der, ihr werdet das wissen, im Prinzip in seinen ersten Stationen alles selbst gemacht hat, fast bis zum Busfahren. Also er hat die Tapes gesetzt. Er hat, also das ist ja auch so eine Geschichte eines Fußball-Workaholics. Das kommt nicht von ungefähr, dass er Arsenal ja auch gebaut hat in einer Art und Weise zu dem, was es heute ist. Nee, dem traue ich alles zu. Auch das. Ja,
lassen wir so stehen. Übrigens, da muss ich eine Geschichte noch erzählen, weil du kennst ihn tausendmal besser, aber ich habe ihn kennengelernt beim Abschiedsspiel von Per Mertesacker, als mir Per erzählt hat, ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass der zusagt, aber dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er sich dafür nochmal an die Seitenlinie stellt und er hat gesagt, na klar, für dich, Per, mache ich das und dann ist er nach Hannover gereist und hat da den Coach gegeben. Das zeichnet diesen Menschen, Arsene Wenger, auch besonders aus. Also, ja, wir haben da vor ein paar Tagen schon mal drüber geredet, warum nicht eine internationale Lösung für den Nachfolger von Jogi Löw? Irgendwie haben wir uns ein bisschen in den Gedanken verliebt.
Ja, nicht die schlechteste Idee.
Ja, was nicht daran liegt, dass wir den Deutschen, die in der Verlosung sind, das nicht zutrauen würden, das auf keinen Fall. Ah, Sven, das war super spannend. Ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder ähnliche Reaktionen geben wie damals. Also das war das, was mir an unserer Folge mit Jonas Bolt auch so hängen geblieben ist. Die Leute und gerade es gibt so viele auch junge Jungs und Mädels, die irgendwie sich überlegen, okay, ich habe halt nicht dritte, vierte Liga gespielt, aber das ist meine Leidenschaft. Ich kenne mich da aus. Gibt's einen Weg für mich irgendwie auch in dieses Business rein? Ich weiß nicht, vielleicht wirst du nach diesem Podcast die eine oder andere Initiativbewerbung bekommen an deine Mailadresse. Es ist einfach spannend, solche verschiedenen Werdegänge in solche Positionen hinein mal zu hören. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Kann ich mich nur anschließen.
Gleichfalls, sehr gerne.
Hat man mir sehr angemerkt, dass mich dieses Thema Kaderplanung und Spielerverpflichtung interessiert?
Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob du gleich deinen Computer anmachst und schon direkt parallel den Football-Manager anwirfst. Aber sonst gar nicht, nee.
Aber jetzt ganz im Ernst, er hat jetzt nicht so einen unprofessionellen, oh Gott, was ist das für ein Fußball-Manager-Freak-Eindruck von mir hoffentlich, oder?
Ja, genau das ist passiert. Okay, aber ich cool. Dachte, das wüsstest du wenigstens selber einzuschätzen.
Mann, ey. Naja gut, also ihr habt es gemerkt, wir hätten wahrscheinlich auch noch 4 Stunden reden können, aber der Mann soll auch mal frei machen in der Länderspielpause, der hat sowieso schon einen stressigen Job. Ich hoffe, da ist bei euch ähnlich viel rumgekommen und hängen geblieben wie bei uns beiden. Ja, und das war also unser kleines Sonderinterview, unsere kleine Spezialfolge hier in der Länderspielpause, die wir euch mal so eben so reinsneaken hier. Wir müssen auch was zurückgeben hier. Da haben wir uns gedacht, machen wir halt mal ein bisschen Nerd-Talk mit dem Mislintat.
Genau, weil es natürlich wieder eine etwas speziellere Folge war, schickt uns da gerne Feedback zu. Also was sind so Bereiche, die euch da jetzt vielleicht besonders interessiert haben? Was gibt's vielleicht noch für Bereiche im Profizirkus, die euch besonders interessieren würden? Ja, ihr wollt jetzt, dass wir Charles Puyol ranholen, wir arbeiten dran. Aber vielleicht gibt's ja noch den ein oder anderen besonderen Weg, vielleicht auch die ein oder andere besondere Person, die ihr kennt, bei der ihr wisst, der würde ein spannendes Gespräch hergeben, ohne dass Benny nebenbei anfängt, Football Manager zu spielen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ja, jetzt können wir vielleicht noch vorausblicken, Benny.
Ja, genau. Also wir legen jetzt noch mal ein paar Tage die Füße ein bisschen hoch und dann bereiten wir uns intensiv auf den kommenden Spieltag vor, der es in sich hat. Mal ganz kurz nur mal so ein paar Duelle Rissen. Übrigens, der VfB Stuttgart spielt gegen den SV Werder Bremen und könnte sich sogar noch näher an Europa ranschieben. Es gibt das Berliner Derby am kommenden Spieltag, am Sonntag, Union gegen die Hertha. Es gibt das Duell Mainz gegen Bielefeld, ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Es gibt das Duell um den vierten Platz, um den Champions-League-Platz. Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt. Und dann haben wir natürlich das Topspiel um 18.30 Uhr am Samstagabend, RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Und wir nehmen das als Aufhänger in der kommenden Woche, um da wieder etwas genauer, intensiver, taktischer drauf zu gucken.
Weißt du eigentlich, dass André Breitenreiter einer der allerersten Gäste war, die ich in meiner Radiosendung, wann wird es gewesen sein, so 2008 gehabt habe? Als ich im Stadtradio Göttingen angefangen habe, war er einer der allerersten Menschen, die ich angerufen habe. Und es ist offensichtlich lange genug her, sodass er nicht mehr von mir abgeschreckt ist. Er ist wieder dabei.
Genau. Ja.
Wenn Leute vom Stadtradio zuhören, ich habe übrigens schon mal geschaut, ich habe leider, weil ich dumm bin, diese Folge, diese Sendung nicht abgespeichert, obwohl das damals mein komplettes Leben war und mir alles bedeutet hat, aber ich habe sie nicht mehr gefunden, als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, ein bisschen gesucht habe. Wenn jemand vom Stadtradio Göttingen, dem wunderbaren Radiosender in meiner Unistadt zuhört, und ihr habt zufälligerweise eine riesige Datenbank und habt die Folge noch da, schickt sie gerne rüber, also, weil dann kann ich einfach dieselben Fragen nochmal stellen.
Was ist das denn für eine random Referenz? Also es muss jetzt jemand sein, der zufällig auch beim Stadtradio arbeitet und der zufällig auch noch einen Mitschnitt von dieser Sendung hat. Das setzt du jetzt gerade voraus, dass so jemand bei uns zuhört, oder was? Du bist ja auch komplett größenwahnsinnig.
Ja, also wenn dann haben die Sachen noch abgespeichert. Ja, ich habe auch schon geguckt, ich weiß nicht mehr genau, wo man das dann früher hochgeladen hat, damit die sich das auf den Server ziehen oder so, aber vielleicht gibt es noch ein bisschen Hoffnung. Sie haben jetzt eine Woche Zeit.
Ja.
Kann das Stadtradio auch mal ein bisschen recherchieren.
Ja, Schluss jetzt hier. Hörst du das? Die restliche Länderspielpause ruft. Wir machen jetzt Feierabend und wie gesagt, kommende Woche gibt es dann unsere XXL-Analyse. Leipzig empfängt Bayern. Wird es nochmal spannend im Rennen um die Meisterschaft. Wir gucken genau drauf, was da auf dem Feld passiert ist, zusammen mit André Breitenreiter. Freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann macht euch bis dahin erstmal noch eine gute Zeit.
Wird ganz, ganz toll. Drei Köpfe reden über Fußball oder wie Charles Puyol sagen würde, The Captain's Class. Bis nächste Woche.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.